DigiVis, Digitalisierung und Visualisierung von Archiven und Sammlungen. Das Projekt DigiVis entwickelt Konzepte, Methoden und visuelle Werkzeuge zur interaktiven Darstellung und Analyse von Archivalien. Geleitet wird das Projekt von Professor Dr. Theo Hug vom Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation sowie von Dr. Eva Zangerle vom Institut für Informatik an der Universität Innsbruck. In Folge 5 des Podcasts ist Katharina Gallner-Holzmann zu Gast, die sich im Projekt hauptsächlich um die didaktische Umsetzung kümmert. Liebe Katharina, danke fürs Dabeisein. Bitte stell dich doch kurz einmal vor.
Hallo Stefan, mein Name ist Katharina Gallner-Holzmann. Ich bin im Projekt zuständig für die Didaktik und die didaktische Umsetzung und ich bin eigentlich Deutsch- und Geschichtelehrerin, habe jetzt dieses Jahr ein Jahr mir Zeit genommen für dieses Projekt, bin da voll dabei.
Könntest du kurz beschreiben, wie du zum Projekt dazugestoßen bist und was die Motivation dahinter war?
Es war eigentlich eine Verkettung glücklicher Umstände. Ich habe in der Schule, in der ich war, nicht eine volle Lehrverpflichtung gekriegt. Und dann war genau zu diesem Zeitpunkt eben diese medienpädagogische, archivpädagogische Stelle ausgeschrieben vom Projekt. Und der Theo hat mir dann darauf hingewiesen, dass es diese Stelle gibt und habe mich beworben und bin genommen worden. Also es war perfekt.
Und was ist deine, oder wie hast du das Projekt bisher erlebt, nachdem es jetzt doch schon nach 2 Jahren fast schon am Ende ist? Du warst ja seit Anfang an dabei.
Ja, ich war seit Anfang an dabei. Anfangs war es sehr groß, sehr, sehr viele Fragezeichen, sehr komplizierte Fragen, die wir gehabt haben. Also eben dieses, wie visualisiert man einen Text oder eine ganz spannende Frage am Anfang war, wir haben kein spezifisches Publikum. Also ich bin es als Lehrerin gewohnt von der Schulklasse, du kennst die Klasse, du weißt, wie alt das die Schüler sind. Vielleicht weiß man sogar, was den Schüler in der dritten Reihe am meisten interessiert. Und wenn ich jetzt eine Webseite, Design gestalte und da didaktisch was machen soll, fehlt mir diese große Zielgruppe, dieses, für wen mache ich das eigentlich? Das war am Anfang eine sehr belastende Frage, einfach da herauszufinden, wie man damit umgehen könnte. Ja.
Gut, und du hast schon angesprochen, du bist für die Didaktik im Projekt zuständig. Im ersten Moment verbindet man sie vielleicht gar nicht so sehr mit Didaktik, weil es um eine Archivvisualisierung geht von einem Archiv, das sich vielleicht doch eher an Leute aus der Forschung, aus der Wissenschaft wendet, weil die Themen doch recht komplex sind. Was gibt's da überhaupt prinzipiell didaktisch umzusetzen?
Ja, also ein großer Punkt in Archiven ist ja auch immer ein bisschen diese Öffentlichkeitsarbeit, die Inhalte vom Archiv an die Öffentlichkeit zu bringen. Und da ist es recht wichtig, dass man sich eben auch damit auseinandersetzt, wie bringen das an Leute, die nicht im wissenschaftlichen Kontext unterwegs sind, sondern zum Beispiel Schulen, wo es im Geschichteunterricht auch ein Thema sein kann. Und gerade im Fall vom Gasisfeld-Archiv ist jetzt vielleicht nicht der Geschichteunterricht der zentrale Inhalt, sondern da sind ganz viele Dinge drinnen, die in Deutsch relevant sein könnten, die in Psychologie, Philosophie Inhalte sein könnten. Und überhaupt diese ganze Konstruktivismus-Thematik ist ja auch was beim Lernen helfen kann, wenn man sich damit einmal beschäftigt hat. Also nicht ganz auf diesem theoretischen Niveau dann, aber von den Grundsätzen her ist es schon was man in der Schule auch brauchen kann.
Was wären konkrete Beispiele, zum Beispiel jetzt im Deutschunterricht?
Ich beschäftige mich auch mit dieser Sprache, die Glasersfeld designt, entworfen hat, mit diesem Jörkisch. Da gibt es auch, wenn wir es fertig haben, dann ein Angebot auf unserer Portalseite, wo Glasersfeld eben eine Grammatik entworfen hat, die von einer Schimpansin oder Sprache entworfen hat, die von einer Schimpansin gelernt worden ist und die das dann auch gesprochen hat. Und von dem kann man dann relativ schön beispielhaft mit dem Deutschen arbeiten und eben Grammatik verständlich machen. Und es klingt kompliziert, ich hoffe, es gelingt mir. Aber eben von diesen Grundsätzen, die er verwendet hat, aufs Deutsche umzuschwenken. Vielleicht an einem Beispiel, Glasersfeld hat die Verbindungen zwischen den Wörtern definiert. Also er hat definiert, ob jetzt ein M&M zum Beispiel, für das er ein Lexikramm entworfen hat, was essen kann oder gegessen werden kann. Und das ist dann von einem Computer verstanden worden. Und wenn man das dann im Deutschunterricht zum Beispiel bespricht mit, was braucht es eigentlich, wenn ich ein Verb verwende, also braucht das Verb kaufen etwas, ein Objekt, das dann dabei hängt, oder kann ich einfach sagen, ich kaufe, oder fehlt mir da dann was, könnte man so arbeiten. Ja.
Und zum Beispiel in Psychologie?
Psychologie sind ganz viele Dinge in der Entwicklungspsychologie, die Glasersfeld behandelt. Also er orientiert sich ja ganz viel an Piaget, wo man dann mit den Entwicklungsstufen arbeiten kann, wo man Kleinkindentwicklung sich anschauen kann, weil diese Parallelen mit ein Mensch konstruiert sich seine Welt, hat was mit Entwicklung zu tun, hat was mit Lernen zu tun und hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie wir die Welt wahrnehmen. Also Wahrnehmungspsychologie, Entwicklungspsychologie, gibt es einige Punkte.
Also es gibt zahlreiche Punkte für die didaktische Umsetzung, und wie wird das jetzt konkret, also im Projekt Output, der dann prinzipiell auf der Portalseite zu finden sein wird, was gibt es da konkret für Punkte, und läuft es dann unter Didaktik oder wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben direkt auf der Portalseite Erklärvideos, das ist ein Punkt, den ich mitgestaltet habe, wo es eben eher um so einführende Dinge geht. Es gibt dann den Jörkisch-Generator, wo es um Jörkisch gehen wird, wo man mit dieser animierten Schimpansin, wenn wir es hinbekommen, kommunizieren kann. Genau, dann haben wir ein Viablerie, wo es um den Begriff Viabilität geht, den Glasersfeld sehr stark verwendet in seinen Theorien, wo es eben darum geht, dass manche Beschreibungen oder manche Dinge, die wir tun, in einer bestimmten Situation passend sind und in anderen Situationen vielleicht nicht hundertprozentig zusammenpassen. Und da werden Schüler oder eben auch Interessierte gefordert sein, sich selbst Beschreibungen zu machen für ein Memory-Spiel, und die werden dann vermischt mit anderen Beschreibungen, und dann wird man sehen, wie gut das funktioniert und wie gut die eigenen Beschreibungen funktionieren, wie gut die Beschreibungen vielleicht von jemand anderen funktionieren. Ja, und dann haben wir noch Spaziergänge, das ist auch ein Angebot, was es da geben wird, wo wir Zitate von Glasersfeld verbinden, also aus verschiedenen Texten bestimmte Textstellen, die relevant und interessant sind, erklären und miteinander verbinden und da eben so ein bisschen Einführung, Einleitung geben wollen in das, was Glasersfeld so gemacht hat. Und weil die Dinge alle jetzt nicht so im Lehrplan stehen, haben wir auch ein didaktisches Beiheft, wo wir ein bisschen erklären, was kann ich damit jetzt im Unterricht machen, was könnte da interessant sein. Genau.
Okay, gehen wir es der Reihe nach vielleicht kurz durch. Die Erklärvideos waren das erste. Was wird dann da genau erklärt?
Wir haben ein Erklärvideo, wo es um Glasersfelds Leben geht, wo eben sein ganzer Lebenslauf einmal dargestellt wird und auch Fotos, die im Laufe seines Lebens entstanden sind, in ein Archiv quasi dann eingelagert werden und da eben so ein bisschen das Archiv auch vorgestellt wird. Und dann haben wir ein zweites, wo es um einen radikalen Konstruktivismus geht, wo man einfach einmal in 5 Minuten kurz zusammengefasst sich anschauen kann, was ist das eigentlich, um was geht's da und wie funktioniert das.
Ja. Wer hat die Videos gestaltet oder wie läuft das ab? Wie muss man sich das vorstellen?
Die Ideen und das Skript dazu habe ich entworfen mit der Nina Hofer, die damals studentische Mitarbeiterin war. Und umgesetzt worden ist das Ganze dann von einer portugiesischen Firma, von Pontoset. Die haben das animiert und ja, ich glaube, es sind ganz schöne Videos geworden am Ende.
Also die können durchaus auch in der Schule als Einleitung dienen.
Ja,
auf der Ebene.
Ich glaube, ein Thema könnte vielleicht nur die Übersetzung sein, aber ja, sie sind als Einleitung gedacht.
Okay, dann der Jörkisch-Generator. Also kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was es mit diesem Jörkisch auf sich hat. Wir haben es schon in Folge 1 mit Michael Schorner kurz angesprochen, aber jetzt auch im Hinblick auf den sprachwissenschaftlichen Aspekt vielleicht. Mhm.
Es hat ja in den 70er Jahren einige Experimente gegeben, wo man versucht hat, mit Affen zu kommunizieren und zu schauen, inwiefern sind Affen in der Sprache oder Menschenaffen im Speziellen in der Lage, Sprache zu lernen. Und die meisten waren auf der Basis von Zeichensprache und da ist relativ schnell der Vorwurf gekommen, ja, vielleicht sind die einfach nur wahnsinnig gut trainiert und wissen, wenn sie bestimmte Gebärde machen, dann bekommen sie Futter. Und Glasersfeld hat dann mit einem Team um Dwayne Rumbaugh versucht, eine Sprache zu finden, die eben über einen Computer läuft, wo man diesen Vorwurf nicht hat. Und er hat sie als vorher Übersetzer gewesen oder hat versucht, ein Programm zu schreiben für maschinelle Übersetzung und hat da sie ganz viel mit Grammatik beschäftigt und eben mit dieser Correlational Grammar, wo es darum geht, was für eine Funktion hat jetzt ein Wort im Satz und welche Verbindungen gibt es da, welche Verbindungen sind möglich und welche sind nicht möglich. Und hat das dann ganz stark runtergebrochen und hat eben versucht, mit Lexigrammen, einfachen Zeichen in einem überschaubaren Zeichensatz quasi für Schimpansen diese Sprache zu entwerfen. Ja, und was rausgekommen ist, ist Jörkisch. Ist
eine Zeichensprache.
Ist im Endeffekt eine Zeichensprache. Also jetzt nicht Gesten, Gebärden, sondern eben Zeichensprache aus visuellen Zeichen. Und die Lana hat die sehr brav gelernt, hat viel mit dem Computer kommuniziert, hat viel kommuniziert mit ihren Trainern. Und es gibt aber so Momente, wo man eben vermuten kann, dass sie nicht nur diese Reihenfolgen brav abgetippt hat, wie sie es gelernt hat, sondern wo sie zum Beispiel einer Orange den Namen gegeben hat, Apple, which is orange, einfach dieses Wort neu kreiert hat, weil sie vorher nicht gewusst hat, wie diese Orange heißt. Ja, also da gibt es immer wieder so kleine Momente, wo Glasersfeld eben vermutet, dass da mehr dahinter ist, wie dieser Trainingseffekt. Das Projekt ist dann allerdings im Sand verlaufen. Also sie haben dann keine Förderung mehr gekriegt. Und, ja.
Und was kann man mit dem Jörkisch-Generator auf der Portalseite dann genau machen?
Genau, der Jörkisch-Generator. Also man kann diese Sprache lernen.
Wie umfangreich muss man sich da die vorstellen?
Also wir haben ein begrenzteres Lexigrammset. Ich muss gestehen, ich bin schlecht mit Zahlen. Ich weiß nicht genau, wie viele Lexigramme das wir dann wirklich drinnen haben werden. Aber es wird um die 15 Levels geben, wo man jeweils eine überschaubare Zahl von Lexigrammen lernen kann, wo man dann über Jörkisch eben kommunizieren kann. Und dazu gibt es dann Unterrichtsmaterial, gibt es Unterlagen, wo man sich mehr informieren kann dazu. Videos, die eingebunden sind, wo man Adilana sieht. Ja, genau.
Okay, das zweite waren die didaktischen Spaziergänge. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Die basieren auf den Argumentationen, die Sarah markiert hat in den Texten. Jemand, der eingeloggt ist auf der Seite, kann sich diese Argumentationen dann anschauen und kann sie filtern und kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte gern was zu Sprache machen, wenn wir gerade dabei sind, und kriegt dann alle Argumentationen, die zum Thema Sprache markiert worden sind, ausgespuckt und kann dann diese Argumente, Zitate von Glasersfeld einbetten und dann zum Beispiel sagen, okay, Glasersfeld schreibt da über Englisch im Vergleich zum Deutschen und im nächsten Teil schreibt er über die Gestaltung von Jörkisch und kann dann erklären, was das miteinander zu tun hat. Es ist ein bisschen, ich stelle mir das immer ein bisschen vor, wie wissenschaftliches Arbeiten, wenn ich wo was lese, wo ich finde, das ist spannend, das ist wichtig für mein Thema, da ein Zitat rausnehmen und dann erkläre, warum ist es wichtig, warum ist das jetzt relevant, warum ist es spannend.
Wer bildet da die Zielgruppe für diese Spaziergänge?
Ja, das ist wieder diese Frage. Ich glaube, sie sind für Schüler relativ anspruchsvoll. Ich glaube, es ist eher in Richtung Studierende, die eine Einleitung für ein bestimmtes Thema suchen. Vielleicht auch Professoren, die dann, wenn sie sich anmelden, also wenn sie jemanden Zugang ansuchen, zum Beispiel einen Spaziergang anlegen können, wo sie das Thema für ihre Studierenden erklären anhand von Glasersfeld-Beispielen und Texten. Oder eben interessiertes Publikum, die sagen, wer war denn dieser Glasersfeld noch einmal und da ein bisschen in die Theorie eintauchen wollen. Aber sie vielleicht nicht den ganzen Originaltext anschauen, sondern wirklich, was hat er zum Thema Sprache geschrieben, was hat er zum Thema Entwicklung geschrieben, was hat er zum Thema Lernen geschrieben und da Zusammenfassung bekommen können. Genau.
Das Viablory basiert auf dem Begriff der Viabilität, aber was heißt denn bei Glasersfeld Viabilität eigentlich?
Am Glasersfeld gibt es Beispiel von einem Schlüssel. Wenn ich jetzt in einen Raum hinein möchte oder in ein Haus hinein möchte, kann ich mit einem Schlüssel aufsperren und sagt dann aber auch, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, in dieses Haus hineinzukommen. Wenn man Einbrecher fragt, haben die da einige an Wege, die viabel sind, also wie sie auch in dieses Haus reinkommen. Es geht also immer um dieses Passen, wenn ich etwas machen möchte, wie komme ich dazu? Und da gibt es eine Lösung, die funktioniert, und es muss aber nicht die einzige Lösung sein. Wenn ich das jetzt zum Beispiel auf dem Mathematikunterricht mir anschaue, wenn ein Schüler ein richtiges Ergebnis rausbringt und vielleicht einen alternativen Rechenweg findet, dann ist sein alternativer Rechenweg nicht falsch, sondern ein anderer, viabler Weg. Und der, den der Lehrer vorgegeben hat, ist richtig, aber eben auch viabel. Und es gibt andere Wege, wie man zu dem kommen kann.
Das klingt jetzt aber nicht unbedingt wie etwas, das beim Memory-Spielen hilft. Weil da gibt es eindeutig richtige und falsche Lösungen.
Hoffentlich, ja. In dem Fall ist es so, dass man Bilder kriegt, ungefähr 5 Bilder pro Spiel, die zu beschreiben sind. Und man sollte versuchen, möglichst genau zu beschreiben, möglichst so zu beschreiben, dass die Bilder auch erkannt werden können, dass das eben zusammenpasst. Dieses Passen ist da wieder wichtig. Und ja, natürlich haben wir die Bilder jetzt nicht so ausgewählt, dass es ganz einfach ist und mit ein Wort setzen quasi funktioniert. Und das Spannende daran ist, dass wir eben auch mischen mit den Antworten von anderen. Also es sind nicht nur die eigenen Beschreibungen, die man dann mit den Bildern verbinden soll, sondern man kriegt auch die Beschreibungen von anderen. Und wenn jetzt zum Beispiel wir zwei dieses Spiel spielen würden und es ist ein Bild von Innsbruck dort, dann wird es funktionieren, wenn man in diese Beschreibung reinschreibt, auf diesem Bild sehen wir Innsbruck, weil wir beide kennen Innsbruck, wir wissen, wie es ausschaut von oben und würden das wahrscheinlich gut verbinden können. Jemand, der noch nie in Innsbruck war, wird vermutlich mit dieser Beschreibung wenig anfangen können. Und dass sie nie damit beschäftigt hat. Dementsprechend wäre diese Beschreibung eben, wenn wir miteinander spielen, viabel, weil sie funktioniert, sie passt. Und in dem Fall, wo ich ein Publikum habe, was vielleicht nichts mit Innsbruck zu tun hat, hätte Probleme. Und da würde es dann nicht gehen. Also nicht viabel sein.
Ja, das wären die didaktischen Beispiele. Ich möchte kurz zum Projekt generell fragen, wie du die Zusammenarbeit mit der technischen Seite des Teams erlebt hast. Was hat man voneinander lernen können? Also konkret, was hast du von der technischen Umsetzung gelernt? Und was hoffst du oder glaubst du, hat die technische Seite von dir gelernt?
Also die Zusammenarbeit an sich habe ich sehr, sehr bereichernd gefunden, weil es einfach eine ganz andere Perspektive ist, wie das, was ich in meinem Studium kennengelernt habe. Ich habe am Anfang erzählt von dieser Schwierigkeit, die Zielgruppe festzumachen. Und da haben dann im Endeffekt mir zum Beispiel die Informatiker sehr geholfen, weil sie immer wieder mal mit der Situation konfrontiert sind, nicht zu wissen, wer sitzt jetzt da auf der anderen Seite. Und sie gehen dann von User Cases aus und von Use Cases, wo man eben sagt, okay, es gibt einen Wissenschaftler, der möchte auf der Homepage dieses oder jenes machen. Das hat mir extrem geholfen, weil ich durch mein Lehramtsstudium und durch meine Tätigkeit irgendwie so eingeschränkt war auf, ich muss wissen, wer da der andere ist. Und das hat einfach da mal Perspektive aufgemacht. Und das hat immer wieder Situationen gegeben, wo das sehr, sehr hilfreich war. Einfach eine andere Perspektive, jemand, der einen anderen Weg gelernt hat, mit Problemen umzugehen oder Probleme zu lösen. Ich habe definitiv ganz viel so Shortcuts mitgenommen. Da ist der Manfred immer sehr hilfreich gewesen. Was ich den Informatikern mitgegeben habe, muss ich sie einmal fragen, glaube ich.
Die traditionelle Abschlussfrage nach deiner Literaturempfehlung. Entweder zum Thema Ernst von Glasersfeld, zum radikalen Konstruktivismus, zum Thema Archive visualisieren oder auch zum Thema der didaktischen Umsetzung.
Ich habe, weil ich eben gerade in diesem Jörkisch-Thema sehr, sehr drinnen bin, einen Roman gefunden, der sich sogar mit Jörkisch eben auseinandersetzt. Also er hat eine Zeit lang sogar ein Kapitel gehabt, das auf Jörkisch geschrieben war. Das hat es dann aber nicht reingeschafft in die Endfassung. Und zwar war das von der Ulrike Dresner, 7 Sprünge vom Rand der Welt, wo sie einerseits mit Vergangenheit, Geschichte, Fluchtbewegungen beschäftigt, aber eben auch mit diesem Verhältnis, was macht den Menschen zu Menschen, was unterscheidet Menschen und Affen, und das auch anhand von Sprache und Wahrnehmung abhandelt. Es ist relativ lang, es ist nicht immer ganz einfach zu lesen, aber es ist ein sehr spannendes Buch.
Liebe Katharina, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.